Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Herr Kauck, Sie haben die Freiheit ja länger vermissen müssen, als unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer sie genießen konnten bisher. Ist für die meisten von uns die Freiheit zu selbstverständlich geworden?
Ja, das darf man eindeutig so sagen und ganz besonders in Deutschland, wo man noch nie so ein richtiges Herzensverhältnis zur Freiheit hatte, ist das so. Möglicherweise aber auch in der Schweiz, weil Dinge, die einem lange selbstverständlich sind, die verlieren einfach an Wert. Ich habe immer ein einfaches Beispiel dafür, für meine Generation. Ich bin im Krieg geboren und Kind gewesen in der Nachkriegszeit, war die Erfahrung von Hunger so drastisch, dass praktisch das Brot, ja heute würde man sagen, einen Kultstatus erhielt, denn es war nie genug da. Und Menschen, die damals schon gelebt haben, die können das gar nicht sehen, wenn man Brot wegschmeißt. Ja. Überhaupt, die Ernährung spielte so eine große Rolle in diesen Hungerzeiten. Und ja, meine Kinder haben das natürlich nicht erlebt, ja, sondern sie sind immer satt geworden und die Ernährung spielte nie eine Rolle. So ist das eben jetzt in Mitteleuropa. Es gibt in der einen oder anderen Familie Mängel, aber es gibt keinen Hunger. Und so ist das mit den Menschen, die nie in Unfreiheit gelebt haben und auch keine Erinnerung mehr haben, familiäre Traditionen mehr an Unfreiheit, dass sie das für absolut selbstverständlich halten.
Nun haben wir natürlich in der Schweiz das große Glück gehabt, dass wir diktaturfrei durchkamen. Das Gegenteil war bei den Deutschen der Fall. Heinrich Heine hat mal so einen Ländervergleich gemacht und den Franzosen zugebilligt, dass sie wirklich die Freiheit lieben wie eine ungestüme Geliebte und hat gesagt, der Deutsche liebt die Freiheit wie seine Großmutter. Das spricht ja nicht unbedingt für ein Liebesverhältnis.
Ja, dieses Bon mot kommt häufig in meinen Reden vor. Und die Leute schlucken dann erst so ein bisschen. Und ich erkläre ihnen dann, dass wir eben eine Neigung haben, stärker zur Sicherheit. Und im Moment, seit es uns so gut geht, haben wir auch eine große Neigung, uns zu fürchten, Angst zu haben um unsere Sicherheit eben. Und vielleicht hängt ja dieser gediegene Wohlstand und die Saturiertheit mit dem Bedürfnis nach Ängsten zusammen. Aber ich bin nicht genug Psychologe, um das wirklich belegen zu können. Ich vermute es nur. Also mich ärgert das, denn ich habe eben im Osten Deutschlands gelebt. Wenn Sie so wollen, ist Osteuropa das, was mir politisch vertraut ist. Und Osteuropa im vergangenen Jahrhundert heißt eben in Unfreiheit und in politischer Ohnmacht leben. Und ich wünsche mir, dass der Westen Europas diese grundsätzlichen Erfahrungen der Defizite Osteuropas anhört, anschaut, weil es hilfreich ist, man kommt dann vielleicht doch zu einer neuen Einschätzung der Umwelt, in der man lebt. Man definiert gerne und gerade in Deutschland die Freiheit am Maß ihrer Mängel. Man addiert die Mängel oder die Alterungserscheinungen und findet dann, naja, das ist ja wohl nicht so toll. Und es gibt einen Verdruss an der Wirklichkeit, der aber, wenn wir in einer Langzeitperspektive auf das Land und auf die Mitte Europas schauen, durch nichts gerechtfertigt ist. Denn die Zustände, was die Demokratie, den Rechtsstaat und die soziale Sicherheit betrifft, übrigens auch, wenn wir die Kultur anschauen, also die Besitzstände sind erheblich. Und nie hat Deutschland eine so große Möglichkeit gehabt, sich auch seiner Erfolge zu rühmen, wie jetzt. Aber das liegt ihnen nicht, sondern im Schatten dieser Kriegserfahrung und dieser enormen Schuld an dem Massenmord hat Deutschland es nicht gelernt, sich über die Dinge zu freuen, die ihm gelungen sind. Und so einen natürlichen Stolz wie ein Sportler, dem etwas gelungen ist, oder ein Musiker, dem etwas gelungen ist, diesen Stolz dürfte es eigentlich auch im politischen Raum geben, ohne dass das gleich Übermut würde. Das fehlt uns. Ich glaube, dass wir vielleicht dort sogar von den Schweizern lernen könnten.
Ja, Sie reden jetzt sogar von der Schönheit der Freiheit. Was meinen Sie denn mit der Schönheit in dem Zusammenhang?
Ich glaube, dass die Menschen, wenn sie zu einer gewissen Bewusstheit gelangen, wenn sie also ihre ärgsten Nöte oder Ängste besiegt haben, ein Traum von, wenn ich mal diese verschiedenen Arten von Träumen, die religiösen oder kulturellen oder politischen, zusammenfasse, ein Traum haben nach Verwirklichung. Sie möchten ankommen in einem Lebensraum, in dem sie sich selber achten können und in dem sie sich verwirklichen können. Und dieser Traum kann am ehesten in Gesellschaften gelebt werden, in der Freiheit tatsächlich existiert. Ich habe mir angewöhnt, nochmal eine alte Debatte oder eine alte Erwägung, die es schon lange gibt, über die Freiheit mit den Zeitgenossen neu zu besprechen. Freiheit, wenn wir das Wort sagen, denken wir zuallererst an die relativ kurzen Stadien, wenn Freiheit jung ist und Befreiung heißt. Ja, also frei zu sein von etwas, von Repression, von Unterdrückung, vielleicht auch von einem elterlichen Diktat, was man als junger Mensch erlebt. Und wenn man älter wird, dann geschieht es, dass uns die Freiheit in anderer Weise wichtig werden kann. Dann erleben wir Freiheit als frei zu sein zu etwas und für etwas, als Hinwendung zu den Dingen, die uns am Herzen liegen, zu Menschen, die wir lieben oder achten oder mit denen wir gemeinsam was tun wollen, Zuwendung zu Werten oder Inhalten, Zuwendung zu Fähigkeiten, die wir ausüben wollen, um uns dadurch zu bestätigen. Und in diesem Moment erweitert sich eigentlich unser Begriff von Freiheit hin in einen Raum, wo wir die Freiheit mit dem Synonym Verantwortung beschreiben können. Und das tue ich fortwährend und plötzlich hören die Leute wieder zu. Ach so, das ist nicht nur ein verkommenes kapitalistisches System, sondern das ist ein Raum, in dem wir das, was in uns steckt, unsere Potenziale entwickeln und leben können. Und daran muss man die Menschen neu erinnern.
Nun ist es ja relativ kompliziert, Freiheit zu erlangen. Wir kommen nachher noch in dem Gespräch drauf, wie es bei Ihnen gelaufen ist. Aber es ist auch sehr kompliziert, Freiheit zu erhalten. Und es ist sehr anstrengend, Verantwortung zu übernehmen. Haben vielleicht deswegen so viele Menschen auch eher etwas Furcht vor der Freiheit, weil ihnen das alles zu anstrengend ist.
Ja, also da haben Sie was sehr Richtiges eben besprochen. Es gibt eine ältere Arbeit, die speziell sich diesem Thema Furcht vor der Freiheit widmet und die stammt von Erich Fromm, der ja Deutschland verlassen musste, weil er jüdisch war und in den Vereinigten Staaten lebte und wichtige Bücher geschrieben hat, die in Europa von unendlich vielen Lesern in dieser ganzen Nachkriegsära gelesen wurden, Haben oder Sein oder Die Kunst zu lieben, um die wichtigsten zu nennen, jedenfalls für unseren Sprachraum. Und Fromm hat nach dem Kriege ein Buch drüben in den Staaten geschrieben, das im Original Escape from Freedom heißt und in der deutschen Übersetzung Furcht vor der Freiheit, nicht Flucht aus, sondern Furcht vor. Und er beschreibt hier die Situation, dass Menschen regelmäßig, wenn sie Freiheitsräume neu betreten, begleitet werden von machtvollen Ängsten. Und diese Ängste, bin ich dem gewachsen, kann ich das schaffen? Und diese Ängste würden dann oft in Fluchttendenzen ausarten. Und so würden Menschen fliehen in Konformismus oder auch ins Destruktive. Und er sieht auch die Beheimatung vieler in der Ideologie dann äußerst kritisch, weil es praktisch die Ideologie nimmt dem Einzelnen seine Verantwortung ab, sich zu definieren und seine Gesellschaft in Freiheit zu gestalten. Und nachdem wir also nun sowohl in der Diktatur, in Diktaturzeiten, die Beheimatung vieler in der Ohnmacht erlebt haben, ich kann ja nichts machen, ich bin ja gehindert, ein Bürger zu sein, also muss ich ein Untertan sein. Die modernen Diktaturen haben nicht diesen Begriff, sie haben dafür semantische Täuschungen, aber tatsächlich kann man sich dort beheimaten, wo man für nichts verantwortlich ist. Und das ist eine gefährliche Beheimatung. Sie ist nämlich sehr bequem. Und beim Wechsel der Situation, wenn die Freiheit tatsächlich kommt, konfrontiert sie den Einzelnen, der sich daran gewöhnt hat, in Ohnmacht zu leben, mit der Herausforderung nun selber, Mitentscheider und Mitgestalter zu werden. Und wenn man das nicht trainiert hat, dann ist das eine unglaubliche Last. Und das können Sie in allen Transformationsgesellschaften entdecken, dass sich Leute ganz erschrocken zurückziehen. Was? Wir sollen es bestimmen? Und dann kriegen sie Furcht. Ja? Und diese Furcht, das musste ich lernen, das habe ich von Erich Fromm gelernt, ist nun eben nicht nur eine Folge des Lebens in der Diktatur, wo wir nicht gelernt haben, uns in Freiheit selbst zu bestimmen, sondern es ist eine Versuchung auch derer, die in Freiheit leben. Und das äußert sich in unseren Industriegesellschaften ganz drastisch. Sie gehen nicht mehr wählen. Die Hauptkraft, die sie als Bürger einbringen können in den öffentlichen Raum, ich bin Wähler, ich bin Bestimmer, die verweigern sie dem öffentlichen Raum. Und tatsächlich, Sie würden das gar nicht so sehen, aber tatsächlich bewegen sie sich dann in die politische Ohnmacht. Und viele von ihnen sind dann auch nicht dabei, wenn es in ihrer Nachbarschaft oder in ihrem Gemeinwesen, vielleicht außerhalb des politischen Raumes, um die Gestaltung von nachbarschaftlichen Aufgaben oder kulturellen oder religiösen oder sportlichen Aufgaben geht. Sie sind generell verschwunden auf die Zuschauerränge. Und deshalb denke ich, gibt es zweierlei Arten, sich aus der Selbstbestimmtheit zu entfernen. Einmal die von Diktatoren oder autoritären Regimen veranstalteten Zwang, sei gehorsam, fürchte dich und es wird dir gut gehen. Und auf der anderen Seite eine aus der eigenen Bequemlichkeit, aus Hedonismus erwachsene Lebenshaltung, die sich gerade dort verweigert, wo es eigentlich am schönsten ist zu sein, nämlich in einer selbstbestimmten Form das Leben zu gestalten.
Nun erleben wir ja seit vielen Jahren jetzt eigentlich schon, dass in Ländern, die als besonders frei galten, also Holland nehmen wir mal als Beispiel oder auch bei uns in der Schweiz, erleben einen relativ großen Zuspruch für den Rechtspopulismus. Hat das auch mit einer gewissen Angst vor der Freiheit zu tun? Möchte man, dass einem einfach die Sachen abgenommen werden?
Ich bin überzeugt davon, dass diese Bewegungen letztlich etwas mit Angst zu tun haben. Und das wird manchem Beobachter ganz merkwürdig vorkommen. Denn die tragenden Figuren in diesen Ländern, da können Sie auch nach Skandinavien schauen. Also für uns Deutsche waren doch die Niederländer, die Schweizer und die Dänen, das waren doch demokratische Vorbilder. Und plötzlich entdecken wir, dass in den urbanen Milieus, also die Träger des Gedankens, des Humanum waren und den ausgestaltet haben, theoretisch und praktisch, dass dort Massenbewegungen entstehen, die praktisch zurück wollen in einen definierten, engeren Raum, in dem man die Übersicht behält. Und es sind dann manchmal antieuropäische Tendenzen, manchmal antimoderne Tendenzen, die gebärden sich stark, aber eigentlich ist es dasselbe Unbehagen, was in vielen Gesellschaften entstand, als die industrielle Moderne über uns hereinbrach. Damals werden die Menschen irgendwie geistig heimatlos. Es war doch früher so geordnet und sie beschwören dann die Schönheit ihrer ständischen Ordnungen. Es gibt eine ganze Vielzahl von romantischen Liedern und Büchern und Artikeln und Vereine, die sich im Grunde bergen im Altvertrauten. Und dieses Element werden Sie auch, ich kenne die Schweiz nicht genug, um darüber zu reden, aber dieses Element werden Sie dort an vielen Stellen auch finden. Und wenn es nun politische Interessen oder Kräfte gibt, die solche Ängste bündeln, dann entsteht so eine Gegenbewegung gegen die modernen Entgrenzungen. Denn hier ist das eigentlich Angstmachende. Wir erleben die Welt eben nicht mehr als in allen Teilen erkennbar, durchschaubar und gestaltbar, sondern die Globalisierung oder für die Menschen in der EU diese Entgrenzung der nationalen Räume und die Undurchschaubarkeit mancher politischen Zusammenhänge, dann eine kulturelle Erweiterung der Lebensformen, die durch die Zugezogenen und die Fremden in die Gesellschaften eindringt, all das erweckt in vielen Betrachtern dann die Sorge, ist das eigentlich noch unser gutes altes Land? Und dann kommt die Zustimmung zu solchen Kräften. Das muss nicht gefährlich sein. In der Regel ist das so, kann das ein retardierendes Element sein und nach einer Zeit merken dann die Bewohner, ach so, wir müssen uns gar nicht fürchten. Ja? Schauen wir noch mal, mit welchen Potenzialen wir gestalten können, nicht? Es wäre so interessant, wissen Sie, die Schweiz mit ihren enormen demokratischen Traditionen. Das ist ja unglaublich, was dort gewachsen ist an Bürgerbewusstsein. Ich weiß nicht, ob die Menschen das überhaupt verstehen. Es wäre so ein Kernland Europas, ja. Und die Sorge davor, sich selber zu verlieren oder den eigenen Traditionen untreu zu werden, wenn man im größeren Europa nur ein kleiner Teil von etwas Größerem wäre, ist ja mit Händen zu greifen. Und man weiß nicht, wie lange das ein Lebensgefühl ist, das noch dafür sorgen wird, dass die Schweiz außerhalb der EU bleiben wird. Also meine intellektuellen Freunde in der Schweiz sehen das eher kritisch, ja, dass man da so zurückhaltend ist. Ich will das gar nicht bewerten. Ja. Denn ich komme ja aus einer Bevölkerungsgruppe im Osten Deutschlands, die auch große Schwierigkeiten hat, mental nachzuvollziehen, gefühlsmäßig nachzuvollziehen, dass wir in einem großen, erweiterten Europa sind. Ja, und dann sind wir noch Teile einer globalisierten Welt. Plötzlich werden sie wieder antikapitalistisch. Ja, vor 20 Jahren hätte man mit antikapitalistischen Vokabeln die Leute vergrault. Ja, die hätten gesagt, ist gut, wir hatten genug Sozialismus. Und jetzt hören sie wieder ganz zu, kriegen ganz große Ohren, wenn da antikapitalistischer Schaum in ihr Gehör dringt. Ach ja, und das ist auch so ein Zeichen, sie fürchten sich vor diesem entgrenzten großen Raum, reichen unsere Kräfte dazu aus. Und da nimmt man eben nur die Beispiele von Politikern oder Wirtschaftsakteuren, gierigen Bankern, und die sollen einem dann beweisen, dass das Ganze gar nicht gestaltbar ist, nicht? Also das ist schon eine gefährliche Situation, und ich bin natürlich ganz aufgeregt darüber, dass eben in diesen kulturprägenden Gebieten Europas, wie eben in den Niederlanden, in der Schweiz oder in Dänemark, eben solche Tendenzen existieren.
Sie haben gerade auch von dem Wirtschaftssystem ja gesprochen, das den Leuten doch dann auch eher wieder die Gedanken einredet. Man könnte ja mal wieder über den Antikapitalismus, Sozialismus und so weiter reden. Wie sehr ist denn daran schuld, dass sich viele in unserem Wirtschaftssystem einfach zu viele Freiheiten herausgenommen haben?
Also das darf man ja nicht unbeachtet und auch nicht unkritisiert lassen. Also wir knien doch auch nicht vor Sportlern nieder, die ihre Siege und Erfolge durch Doping errungen haben, sondern auch wenn es manchmal schwer fällt und lange dauert, ich will jetzt keine Namen nennen, merken wir, oh, die haben falsch gespielt. Und dann kommen sie runter von ihrem Thron. Aber zunächst mal verschaffen sie sich Vorteile. Und so wie die Menschen sind, eben keine Engel, sondern in allen Bevölkerungsschichten gibt es die, die eine Neigung haben, faul zu spielen. Das ist immer eine Minderheit. Und die kommunistische Propaganda hat den Menschen eingeredet, nein, der Kapitalismus ist per se eine solche gierige und antimenschliche Gesellschaft. Das ist einer ihrer semantischen Tricks gewesen. Sie haben mit der Einführung des Begriffes Kapitalismus so ein a priori der Verwerfung geschaffen. Kapitalismus hört sich nicht gut an, also das muss ja egoman sein und menschenfeindlich. Sie übersehen damit, dass in den Gegenden der Welt, wo die meisten Menschen gerne leben, Freiheit in der Wirtschaft herrschte, vulgo Kapitalismus. Und dass sich unter dieser Begrifflichkeit des Kapitalismus unterschiedliche Wirtschaftsformen unterbringen lassen. Und all das ist aber dann schon wieder differenziert und kompliziert. Und deshalb gibt es bei manchen, die gerade auch erzogen sind in einfachen Schwarz-Weiß-Weltbildern, gibt es die Neigung, solchen einfachen Wahrheiten wieder neu zu folgen. Und wir haben in Deutschland ja eine Partei, die daraus sogar politisches Programm macht, die Linkspartei, früher PDS, die mit dem verwegenen Wort von dem Systemwechsel so tut, als habe sie in ihrem politischen Arsenal ein antikapitalistisches, also neues Wirtschaftssystem, in dem wir dann plötzlich glücklich werden würden. Und da frage ich mich, wo soll es sein? Wo soll es errichtet werden? Und hoffentlich nicht in meiner Nähe. Also man muss irgendwo hingehen, wo man es neu ausprobt. Wir hatten es noch nie gesehen. Ich glaube Ihnen kein Wort. Sie haben nichts in Ihrem Angebotsarsenal, was Ihnen erlauben dürfte, das Wort Systemwechsel positiv zu verwenden. Im Gegenteil, Sie laden uns ein in ein reaktionäres Weltbild, in dem eine herrschende Macht, eine Elite bestimmt, was das Ziel der Geschichte und was die richtige Form des Wirtschaftens sei. Ich habe davon noch kein gelungenes Modell gesehen. Und deshalb ist es eine neue Einladung zu Fremdbestimmtheit, und meine Abneigung ist enorm gegenüber diesen Verführern.
Nun sind Sie, Herr Gauck, ja seit einiger Zeit auch Urgroßvater. Sie haben schon zwei Urenkel. Wie frei werden denn Ihre Urenkel in 20 Jahren sein?
Naja, der Optimist in mir, und das ist der größte Teil, wird sagen, es wird wunderbar gehen. Und der Pessimist sieht eine Gesellschaftsordnung gerade in diesen entwickelten Industriestaaten aufziehen, in der es eine Aufteilung der Gesellschaft in Akteure und Zuschauer gibt. Und das könnte man auch noch hinnehmen, wenn es nur kulturell wäre, aber es ist politisch. Denn als Zuschauer entledigst du dich deiner Potenziale, der Mitgestaltung. Du bist noch da, aber praktisch nur als Konsument. Also den Menschen, die Waren anbieten und verkaufen, ist das egal.
Und, also Freizügigkeit ist wichtiger als Freiheit.
Ja, das wäre so. Und das können Sie auch überall in diesen entwickelten Ländern sehen, dass die Libertinage beliebter ist als die Liberté. Und da sehe ich eine Gefahr. Das heißt, dass wir dann erleben möglicherweise, dass es nicht nur eine Schere gibt des Auseinanderfallens von Besitzenden und Armen, sondern dass es eine solche Schere auch gibt zwischen denen, die ganz bewusst die Macht mitgestalten als Bürger und solchen, die bei den politischen Auseinandersetzungen, Debatten und Wahlen fehlen, die nicht mehr vorkommen. Und dann wird der Platz eng, also dann wird es eine Spezialistenkaste geben, die da oben Politik kann, so wie man in Ländern, wo es ein Heer gibt von Berufssoldaten, eine Militärkaste dann hat, die kämpfen kann, und andere, die können es nicht. Und das macht mir Sorge. Also das könnten meine Urenkel schon erleben, wenn es nicht gelingt, dass in unseren alten freiheitlichen Gesellschaften in Europa auch die Lust entsteht, neu zu definieren und neu zu entdecken, was Mitbestimmung und Mitverantwortung eigentlich meint.
Nun ist der vorhin erwähnte Erich Fromm ja einer gewesen, der über die Unterschiede zwischen Haben und Sein geschrieben hat. Sind wir in einer Gesellschaft, wo wir zu viel haben und zu wenig sind?
Ja, das denke ich, auch wenn man sich nicht hier lagermäßig zuordnen will. Aber es ist doch auffallend, aus welchen unterschiedlichen Milieus und wie stark aus der Kultur heraus dieses Unbehagen artikuliert wird. Natürlich sind unsere Künstler, wenn ich an einige Aufführungen in Berlin oder Zürich denke, die immer von den Theatern praktisch die Revolution lostreten wollen, natürlich übertreiben sie manchmal. Aber wenn wir uns eine Vielzahl künstlerischer Äußerungen anschauen, dann ist in vielen doch die Sorge, mit Händen zu greifen, dass wir in eben einer solchen Situation sind, wo wir das Wesentliche verfehlen oder es im Materiellen suchen und dann auf alle möglichen Irrwege oder Drückung oder Ausbeutung geraten. Und das ist natürlich eine beständige Sorge. Und der Irrtum bei den Altlinken besteht nur darin zu meinen, dass es ein Grundproblem gibt für alle diese Dinge, die der Philosoph oder Geschichtsphilosoph Entfremdung nennt, nämlich den Besitzern Produktionsmitteln, den Besitzern Kapital. Und das ist ein marxistisches Mantra, das eigentlich durch die Geschichte falsifiziert ist. Wir kennen andere Formen, die Entfremdung hervorrufen, zum Beispiel die Absolutsetzung der Macht. Wir hatten im ganzen kommunistischen Raum keine Entfremdung durch Nichtbesitzern Kapital, sondern durch Nicht-Teilhabe an den Mitbestimmungsmechanismen und durch eine sich immer verstärkende Ohnmacht des Einzelnen. Und von daher sind das eben falsche Hoffnungen, die von jenen erzeugt werden, die, sei es nun in der Kultur oder in der Politik, so tun, als sei dieser sozialistische Gedanke noch einmal neu aufzuführen. Nein, das ist es nicht, sondern wir müssen die Potenziale unserer freiheitlichen Gesellschaft dadurch entdecken, dass wir an ihre Quellen zurückgehen. Es ist in einer Zeit, als es eine ganz klare ständische Ordnung gab, die verwegene Idee entstanden, dass alle Menschen gleich seien, vor dem Richter zunächst, aber dann auch an Qualität letztlich, dass es so etwas wie Recht geben müsse für jedermann und dass es Bürgerrechte geben müsse. Das war verwegen. Und trotzdem sind diese Länder, in denen diese Ideen formuliert worden und in die Kataloge der Menschenrechte einwendeten, das sind die, die den politischen Fortschritt darstellen. Und egal, ob sie nun gerade ökonomisch weltweit die erfolgreichsten sind oder nicht, wir haben bisher keine Gesellschaftsform entwickeln können, in der dieses europäische Demokratieprojekt, das ja übrigens zuerst von Nordamerika dann umgesetzt wurde, überboten worden wäre. Die Kommunisten haben sich das ja eingebildet, sogar die Nationalsozialisten und Faschisten haben sich das eingebildet, dass sie etwas hätten, was diese alten Demokratien überbieten würde. Sie hatten es nicht. Und die Unterdrückten auf der ganzen Welt zielen auf unsere Ordnung. Das ist ihr Vorbild. Und deshalb ist mir diese, sagen wir mal, politisch-kulturelle Kleingläubigkeit gegenüber unserem System suspekt. Wir erkennen unser System nicht besonders gut, wenn wir die Fehler und Mängel addieren. Das gehört dazu. Aber dann gibt es noch etwas anderes. Und im Moment ist das meine Rolle, dieses andere stärker ins Bewusstsein der Leute zu rufen.
Zu Gast in der Passage 2 ist heute Joachim Gauck, Theologe, Politiker, Autor und zu DDR-Zeiten Bürgerrechtler. Herr Gauck, gibt man eigentlich das ab, diesen Titel Bürgerrechtler, wenn es keine Diktatur mehr gibt?
Also ich habe mir diesen Titel nie selber zugelegt. Ich selber würde auch sagen, wenn ich mein früheres Leben als Pfarrer in der DDR betrachte, gut, ich habe mich nicht angepasst, aber ich bin auch nicht im Gefängnis gewesen und mancher meiner bürgerrechtlichen Freunde war es. Also bei genauerem Betrachten ist mein Reden und Tun wahrscheinlich auch von Bürgerrechten definiert worden. Also ich wehre mich nicht gegen diese Bezeichnung. Aber da gibt es andere, die ich wegen ihres Engagements noch mehr bewundere. Nein, das ist manchmal eine Melange aus Abständigkeit und bewusster Andersartigkeit, die der Beginn von Dissidenz oder Opposition ist. Und da habe ich gelebt und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich bei aller Wertschätzung der Freiheit, in der ich lebe, zu einer unkritischen Person werden würde. Manche Mängel sehe ich schon, aber ich sehe viel mehr Vorteile als Mängel. Und ob mich das nun, wenn ich diese Botschaft als junger Mensch gehört hätte, das wage ich zu bezweifeln. Aber ich bin nicht jung. Und ich bin auch nicht im Westen aufgewachsen. Und deshalb ist es nicht meine Aufgabe, zu sprechen wie ein Hochschullehrer aus Freiburg oder Heidelberg oder Hamburg, sondern es ist meine Aufgabe, zu sprechen mit meinen osteuropäischen Verlusterfahrungen. Und diese Erfahrungen sind ein Teil dieses Europas. Dieses Europa ist nicht nur Westeuropa, sondern es ist auch das von der Diktatur der Kommunisten gebeutelte und um das Demokratieprojekt beraubte Europa.
Auf diese Vergangenheit möchte ich gerne jetzt noch ein bisschen zu sprechen kommen. Sie waren ja Zeuge und auch Akteur bei den Ereignissen im November 1989, die dann zum Fall der Berliner Mauer auch führten. Was hat Sie denn stärker geprägt, der Kampf, um dorthin zu kommen, oder dann diese Bilder vom Mauerfall selber?
Nein, eindeutig der Kampf, um dorthin zu kommen. Die meiste Zeit meines Lebens habe ich ja fern der Freiheit gelebt und die Freiheit hatte praktisch Asyl in der Sehnsucht der Menschen, die von ihr nicht lassen wollten oder in den Hoffnungen oder in den Aktivitäten, so enge kleine Räume, wo man privat frei sich frei fühlte oder frei war, zu errichten, nicht? Und dann zu erleben, wie diese ersehnte Freiheit Schritt für Schritt politische Möglichkeit wurde. Zunächst waren es konkrete Hoffnungen, die wir formuliert haben im Spätsommer 89. Das hatte aber noch mehr appellativen Charakter, so wie einst in den Adelsgesellschaften der Untertan auch mal appellieren konnte an seine adlige Herrschaft. Ja, schau doch, lieber König, findest du das gerecht? Ja, so, das sind so die ersten Schritte, dass man im Grunde Eingaben macht an eine verstockte Obrigkeit. Nun schaut doch mal, wollt ihr nicht bitte einen Dialog beginnen? Und als wir merkten es, indem wir unsere Angst schrittweise verloren. Wir können nicht nur bitten, sondern auch fordern. Da war etwas erwacht, was wir aus der europäischen Freiheitsgeschichte kennen, nämlich ein Zutrauen, dass die lange Unterdrückten und diejenigen, die sich an Ohnmacht gewöhnt hatten, tatsächlich die Rolle eines Bürgers einnehmen könnten. Und es ist unglaublich schön zu sehen, was dann mit Menschen passiert. Und deshalb ist für jeden, der damals im Osten aktiv war, der Tag der ersten öffentlichen Demonstration in seiner Heimatstadt wichtiger als der Fall der Mauer. Wissen Sie, der Fall der Mauer war für uns Deutsche so ein Symbol. Wir wollen Deutsche sein. Wir gehören zueinander. Wir werden auch wieder Deutschland sein. Wir werden auch Europa sein. Aber man muss sich immer sagen, vor der Einheit war die Freiheit. Und ohne dass die Menschen Demokratie, freie Wahlen, Freiheit gefordert hätten, wäre keine Mauer gefallen. Und es ist interessant, dass sich als Bildikone der Mauerfall eingebrannt hat und weniger die Demonstration der 80.000 in Leipzig am 9. Oktober. 1989. Da zeigte das Regime zum ersten Mal Schwäche. Es hat eben nicht reagiert, wie der syrische Machthaber jetzt hat die Panzer und die Elitesoldaten geschickt, obwohl einige das wollten. Sondern das unterblieb dann und in dem Moment spürten die Menschen, nein, es lohnt sich wirklich, sich von der Angst zu verabschieden. Also das war auch wegen seiner grandiosen Neuheit. Also das geht noch in meiner Lebenszeit. Ich darf das erleben, es war unglaublich. Und deshalb war das eigentlich der Höhepunkt meines politischen Lebens.
Es wird ja oft, Sie schildern gerade diese Leipziger Demonstrationen, es wird ja oft gesagt, ein wesentlicher Impuls für die ganze Revolution damals sei auch durch die zerbröselnde Sowjetunion und Gorbatschow gekommen. So wie Sie es schildern, war aber doch ein wesentlicher Impuls vom Volk, der von unten kam.
Ja, wissen Sie, es gibt immer, besonders bei denen, die nicht dabei waren, im eigenen Land, weil sie zur herrschenden Klasse der Unterdrücker gehörten, oder im Ausland, weil sie linke Intellektuelle waren, die nicht glauben können, dass das, was sie dort gesehen haben. Und die sprachen dann gerne von einer Implosion. Also der Gorbatschow war so lieb und hat seine Panzer drin gelassen und dann ist das Ganze implodiert. Nun, also meine Gegenfrage dann ist immer, warum zum Kuckuck ist dann Nordkorea nicht implodiert? Oder Kuba, ja, um mal Länder zu nennen, in denen es den Menschen weit schlechter ging als den Menschen in der DDR. Das heißt, es bedarf, wir sehen das an Kuba besonders deutlich, es bedarf einer kritischen Masse von Bevölkerung, die dann aufsteht. Und voller Bewunderung können wir in Kuba die Dissidenten sehen, aber es ist so wie in Ostdeutschland in den 70ern. Natürlich gab es Dissidenten und es gab Gruppen, hauptsächlich in den Kirchen, die man als oppositionell bezeichnen konnte, aber sie hatten keinen Kontakt zu einer hinlänglich großen Masse, um eine Demokratiebewegung zu bilden. Und noch eine Bemerkung zu Revolutionen generell. Revolutionen geschehen in aller Regel nicht, wenn der Terror der Herrschenden besonders stark ist, sondern sie passieren, wenn internationale oder auch nationale Entwicklungen zu einer Schwäche der Herrschenden geführt haben. Das war so in Deutschland 1918, das war in der Französischen Revolution so, das war in der Russischen Revolution so. Also äußere Umstände erlauben dann der Bevölkerung ihrer Angst so ein bisschen den Abschied zu geben. Und für uns war es enorm wichtig, dass Gorbatschow da war und nicht mehr Brezhnev oder seine unmittelbaren Nachfolger. Denn von Gorbatschow und seinem Programm von Glasnost und Perestroika durfte man erwarten, dass er anders als die früheren Sowjetführer den Sozialismus nicht alleine mit Panzern und Geheimpolizei würde durchsetzen wollen. Und dann war es so, die DDR-Diktatur war nicht getragen von der Mehrheit der Bevölkerung. Und ohne den Beistand der Sowjets mussten sie sich immer fürchten. Sie hatten zwar hinlängliche Mengen von Bewaffneten, sie hatten eine große Polizei, auch mit Bereitschaftspolizei, sie hatten darüber hinaus eben unglaublich viele Geheimdienstler, auch unter Waffen. Also sie hatten immer noch die Machtmittel, aber sie hatten nicht mehr den Mut, diese Machtmittel gegen ihr eigenes Volk einzusetzen. Und hätten sie einen anderen Sowjetführer gehabt, hätten sie das gemacht. Und insofern kann man sich die ganze Befreiung Osteuropas schwer vorstellen ohne Gorbatschow. Ich will also auch seine Rolle nicht vermindern, nur ohne das aktive Volk, das hätte auch nicht gereicht.
War es denn, Herr Gauck, in Ihrer Biografie vorgegeben, dass Sie, sagen wir mal, zu diesen Leuten gehören, die mal bei so einer Revolution mitmachen und auch eine tragende Rolle spielen können?
Naja, es ist so, ich habe ja vor zweieinhalb Jahren mal meine Erinnerungen aufgeschrieben und da ist mir nochmal deutlich geworden, was ich in der ganzen Zeit, als ich in der DDR aktiv war, als Geistlicher in der Kirche, nie so besprochen habe. Ich habe als Kind erlebt, was Stalinismus bedeutet, was dieser Herrschaftskommunismus eigentlich anstellt. Und zwar so, dass mein Vater eben eines Tages abgeholt wird. Ich bin 11, habe noch 3 kleinere Geschwister. Der Vater kommt nicht nach Hause und wir wissen 2,5 Jahre nicht, wo er ist. Und danach wissen wir, er ist in Sibirien. Und es dauert dann noch weitere 2 Jahre, bis er zurückkommt. Also Er hat das überlebt, aber ich wachse nun mit einer Doppelbotschaft auf. In der Schule höre ich täglich von dem Glanz und des Sozialismus und was für einen tollen Führer ich habe, nämlich Stalin. Der sitzt da im Kreml, im Kreml brennt noch Licht, so schreiben unsere Dichter. Und da sitzt der Vater der Völker und sorgt sich, dass die Kinder in der DDR genug zu essen haben. Ja? Und dass das Proletariat auf der ganzen Welt nun irgendwann glücklich wird. Also das hörst du in der Schule. Du singst die entsprechenden Lieder dazu. Du wirst eingeladen, in den Kinder- oder Jugendorganisationen mit oder ohne Halstuch da umherzuspringen und eine Stütze des Systems zu werden. Und gleichzeitig erlebst du zu Hause die Tränen einer Mutter, die nicht weiß, wie sie ihre Kinder ernähren soll, wo ihr Ehemann ist, und die Sorge einer Großmutter, deren einziger Sohn ohne jeden Grund, von heute auf morgen verschwindet. Du erlebst Ohnmacht pur, und die, die dir einreden, dass du in der neuen, tollen Zeit lebst, die haben diese Ohnmacht pur verursacht. Und dadurch wird man entweder gebrochen oder man wird stark. Und ich war eigentlich gar nicht so ein Heldenjunge, aber ich denke, Schritt für Schritt sind doch Kräfte in mir gewachsen, auch weil ich dann als Jugendlicher Dichter an den christlichen Glauben kam oder mir aus der Literatur und aus den Künsten Nahrung geholt habe für meine Seele, die mir das System nicht geben konnte. Und dann wächst irgendwie so ein Kern in einem, und es ist dann irgendwie selbstverständlich, dass man nicht einfach nur mitmacht.
Sie haben nicht mitgemacht, Sie waren auch nicht bei so Organisationen wie Junge Pioniere, wo ja andere waren und auch immer sagten, sie müssten unbedingt dorthin. Was sind Ihnen für Nachteile daraus erwachsen?
Nun, ich konnte selbstverständlich nicht das studieren, was ich wollte. Ich hätte gerne Germanistik studiert, habe aber immerhin noch die Oberschule besuchen können, weil meine Mutter den Menschen damals so auf den Wecker gefallen ist, dass sie meiner Schwester und mir noch erlaubt haben, die Oberschule zu besuchen und Abi zu machen. So hatte ich Abitur, was meine eigenen Kinder später nicht mehr haben sollten. Weil sie nicht Mitglied der Organisation waren, kriegten sie nicht mal das Abitur. Also zurück zu mir. Ich bin dann, habe dann schnell erkennen müssen, als ich abgelehnt war zum Germanistikstudium, dass ich eine Alternative suchen müsste, wollte ich im Land bleiben. Und ich wollte eigentlich bleiben. Ich habe mir gedacht, hier gibt es nur eine Minderheit von Kommunisten und irgendwann werden ja mal wieder normale Verhältnisse sein. Und daran wollte ich mitwirken. Und ich hing auch irgendwie an meiner Heimat an der Ostsee da oben. Also, was kann ich tun? Und ich war nun als Jugendlicher in Kontakt zur kirchlichen Jugendarbeit gekommen, hatte einige imponierende Pfarrer und Christen kennengelernt und dachte, ach Mensch, das ist mal eine Alternative. Die beugen nicht vorschnell ihre Knie vor den aktuell Mächtigen und haben ein Angebot, das meiner Suche nach dem Sinn des Lebens irgendwie auch Nahrung bot. Und nur gut, studierst du Theologie. Ich kam aus einer Seemannsfamilie, ich konnte mir das noch nicht so richtig vorstellen, ein Pfarrer zu sein. Aber das bin ich dann doch geworden. Und der Beruf hat mir dann sehr viel gegeben, weil ich nicht gezwungen war, mit den Wölfen zu heulen. Ich konnte so eine Art Gegenkultur, das hat man da nicht groß Gegenkultur genannt, aber tatsächlich habe ich den Jugendlichen in meinen Jugendgruppen und meinen Konfirmandinnen und Konfirmanden sehr viele Texte beigebracht von kritischen Autoren und auch ein freies Denken beigebracht. Ein Teil meiner Jugendlichen ist dann selber oppositionell geworden oder ist Pfarrer geworden, und da habe ich gemerkt, oh, es geht doch. Man hat immer eine Wahl, wissen Sie? Nicht jede. Aber man hat irgendeine. Und so bin ich halt diesen Weg gegangen. Andere sind in ihre Kunst gegangen. Und ich habe großen Respekt vor Künstlern, die jahrelang also von der Hand in den Mund gelebt haben, nicht gefördert wurden von Staatswegen wie die Staatskünstler, sondern sich irgendwie durchbeißen mussten. Verglichen damit habe ich es dann eher einfach gehabt, weil wir zwar nicht reich wurden in der Kirche da, aber doch immer Gemeinden und Kollegen um uns hatten, die mit einem an einem Strang zogen.
Was ich mir besonders schwer vorstelle, Sie erzählten gerade, Ihre Kinder haben Nachteile durch ihr Tun erleiden müssen. Wie weit geht man da als Eltern? Wann haben Sie da mal gezweifelt, ob das richtig ist mit dem Widerstand, damit die Kinder in Ruhe gelassen werden?
Vielleicht habe ich sogar zu wenig gezweifelt und mir damit meine Entscheidung zu bleiben und einen kritischen Weg zu gehen erleichtert. Ich sollte später merken, dass in meiner eigenen Familie die eigene Ehefrau oder die eigenen Kinder diese Deutlichkeit einer Entscheidung hier zu bleiben, nicht mehr teilen konnten. Die großen Söhne stellen einen Ausreiseantrag. Der Älteste wollte Arzt werden, es ging nicht. Er konnte und konnte nicht studieren und musste fast 4 Jahre auf die Ausreise warten und hat dann mit 27 Jahren und als Familienvater von 2 Kindern in Hamburg anfangen können, Medizin zu studieren. Ja, so etwas gibt es. Und wenn dann die eigene Ehefrau sagt, und wir? Und die jüngste Tochter, damals noch nicht, aber später fragt, ja und Papa, hast du das nicht als Appell an dich verstanden, auch die Freiheit zu wählen? Da habe ich gesagt, nein, ich fühlte mich zu sehr mit meiner Aufgabe verbunden. Und da zeigt sich dann doch, dass es eben auch davon abhängig ist, was man gerade tut und an welchem Platz man steht, wie man sich zu seinem eigenen Wunsch nach Freiheit verhält. Ich konnte auf die politische Freiheit verzichten, weil ich für sie werben wollte und weil ich auch in meinem Beruf eine Möglichkeit gesehen habe, so zu wirken, Alternativen, geistige, religiöse Verhaltensalternativen darzustellen. Und für die eigene Ehefrau war das nicht in dem Maße möglich. Und da wäre dann auch der Wunsch stärker gewesen, doch auch mit den Kindern in den Westen zu gehen. Nicht? Sie ist dann, das hat sie dann nicht gemacht. Aber solche Entscheidungen führen auch zu Konflikten dann im engsten Familienkreis. Nicht? Also man soll sich das nicht zu leicht vorstellen.
Nun ist Ihr Wunsch nach Freiheit, Ihr Kämpfen für die Freiheit vor 22 Jahren dann erfolgreich gewesen, als die Mauer gefallen ist. Wir haben im letzten Jahr wieder so einen Kampf um Freiheit gehabt in Ägypten, in Tunesien. Bei diesen Revolutionen, die sind ja immer sehr verschieden, aber wo entdecken Sie die Parallelen?
Also das ist dieser ganz ursprüngliche Menschenwunsch, nicht von anderen ein Leben lang kujoniert, majorisiert und klein gehalten zu werden. Und mein ständiger Kampf, auch gerade in der intellektuellen Szene, besteht darum, die eigenen Werte, auf die man verpflichtet ist, die Bürger- und Menschenrechte, nicht nur als ein Elaborat von irgendwelchen westlichen Herrschern zu definieren. Es gibt oft eine Kleingläubigkeit gegenüber unseren Menschenrechten und so die Denunziation, als wäre das Beharren auf Menschenrechten so eine Art getarnter westlicher Imperialismus. Ich kann nur sagen, das ist finstere Reaktion in den Köpfen derer, die so sprechen. Denn auf der ganzen Welt verstehen die Unterdrückten, egal in welchem Kulturkreis, die Sprache der Menschenrechte und der Bürgerrechte. Ob sie auch immer unsere Distanz zur Religion verstehen oder unsere europäische Kultur oder unseren Individualismus, das steht dahin. Das tun sie oft nicht. Aber den Kern der Menschen- und Bürgerrechte verstehen sie total gut. Und das ist das, was ich natürlich dann wieder entdecke bei diesen Aufständen. Ich entdecke auch, wenn die Freiheit dann errungen ist, die große Sorge, ja, was ist denn jetzt der richtige Weg? Und natürlich ist es dort in islamischen Traditionen die Gefahr, dass dann nicht nur Gläubige des Islam gestalten wollen, sondern dass fundamentalistische Kräfte ihr Süppchen kochen, klar. Das hätten wir in Deutschland auch gehabt, wenn wir nicht den Nationalsozialismus und den Kommunismus schon gehabt hatten als verhängnisvolle Gesellschaftsmodelle. Das wären auch nochmal wieder Angebote gewesen, so in diesem offenen Raum wie in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Ja, was machen wir nun? Die einen sagen, ja, wir wollen ein Vaterland, das alle anderen dominiert, die Braunen. Die Roten haben gesagt, nein, Moskau weiß die Richtung. Und in der Mitte standen ein paar Demokraten und die sagten, nö, eigentlich gibt es doch liberale und sozialdemokratische und christliche Traditionen, die wollen wir festhalten. Und diese Situation in den im arabischen Raum, in Afrika, ist natürlich offener. Wir wissen nicht, ob ihnen die Demokratien Westeuropas und Nordamerikas wirklich so viel Einladung bedeuten, sondern sie sind es auch gewohnt, durch ihre Presse unseren Individualismus oder auch unsere Gier, unsere mangelnde Solidarität als das Eigentliche unseres Systems zu sehen. Ich bin ja der Meinung, das ist es nicht. Und es kommen auch viele hier zu uns, die dann auch lernen, das ist es nicht. Es gibt Egoismus, aber er ist nicht das, was diese Gesellschaft im Kern qualifiziert. Naja, und deshalb bin ich besorgt, ob in dieser Phase der Neugestaltung einer Gesellschaft tatsächlich sich schon eine offene Gesellschaft darstellen kann, da wird es noch eine Zeit Übergang brauchen. Wir sehen in einer anderen Transformationsgesellschaft, wie tragisch es auch sein kann, dass alte repressive Traditionen sofort wieder hochkommen. Wir sehen das nicht nur in Ägypten. Wir können an diesem ganzen Putinismus in Russland sehen, wie verfestigt diese Tradition des Gehorsams und diese Tradition der Arroganz der Macht gegenüber den vielen existiert, auch ohne, dass das System Kommunismus heißt. Nicht? Das heißt, der Erwerb der Freiheit ist schon eine Riesenaufgabe, an der viele scheitern. Aber die Gestaltung der Freiheit ist eine Langzeitaufgabe, die in vielen Ländern überhaupt noch nicht gemeistert ist.
Was ja in Russland Putins so langsam aufkommt, ist eine gewisse Zivilcourage auch unter der Bevölkerung. Es gehen auch mehr Menschen auf die Straße. Was man ja bewundern muss, ist, was die jungen Menschen in Ägypten auf dem Platz gemacht haben, auch diese Zivilcourage. Das war auch das, was ihre Revolution damals ausgemacht hat. Ist es nicht ein großes Problem, dass wir während dieser Umwälzungen sehr viel Zivilcourage sehen, aber dann, wenn sich alles beruhigt hat, die Zivilcourage so quasi auf die Seite rückt?
Ja, weil das ist eben die zweite Phase der Freiheit. Das ist das Problem, Freiheit auch noch zu mögen und ihr anzuhängen, sie zu leben, wenn sie Freiheit zu etwas und für etwas wird. Freiheit von etwas vereinigt uns alle gegen den Unterdrücker. Aber Freiheit für etwas bringt uns in Distanz zueinander, weil wir unterschiedliche Dinge für zentral, für wichtig halten und möchten unbedingt, dass es in dieser Richtung geht. Und dann haben die jungen freien Gesellschaften noch kein Trainingsprogramm absolviert, das eben mit Differenz, das sie gelehrt hat, mit Differenz umzugehen. Wissen Sie, es ist leichter, wenn man Schüler von Kindheit auf an erzieht, es gibt unterschiedliche Meinungen und es gibt auch nicht nur eine Wahrheit. Und dass man dieses Ausbalancieren der politischen Richtungen erlernen muss, dass man dazu Kompromisse entwickeln muss. Ja, woher kann man Kompromiss, wenn man immer nur Herrschaft von oben nach unten erlebt hat? Und das ermüdet dann viele. Und dann ziehen sie sich oft zurück in einen romantischen Traum einer widerspruchsfreien Gesellschaft. Und das sieht bei den einen aus wie Sehnsucht nach Sozialismus, bei den zweiten nach einem religiösen, theokratischen, geordneten System der Widerspruchsfreiheit. Aber es ist immer die Angst vor Differenz der vielen. Die erscheint sehr vielen Menschen, die nicht die Möglichkeit eines freien Miteinanders schon mal erlebt haben, als so zerstörerisch, dass sie sich dann nach einer neuen Prägekraft sehnen, die alles vereinheitlicht.
Nun ist dieses wiedervereinigte Deutschland damals ja sehr groß geworden. Es ist auch wirtschaftlich jetzt sehr mächtig geworden und das wird mittlerweile in einigen Teilen Europas auch eher misstrauisch beäugt. Was geht denn in Ihnen vor, wenn Sie zum Beispiel aus Griechenland hören, dass da von einer deutschen Besatzung gesprochen wird, wenn im Fernsehen wieder Filme der Wehrmachtszeit gezeigt werden, wo die Deutschen damals einmarschiert sind? Macht Sie das ja nicht doch etwas auch traurig, dass eigentlich so in den Köpfen immer noch diese alte Geschichte drin ist?
Nein, das macht mich eher wütend. Ich meine, ich gehöre nun zu einer Generation von Leuten und auch als Bürger, ich bin aktiv in einer Vereinigung, die heißt Gegen Vergessen für Demokratie. Ich will niemals vergessen, was in Deutschland an Mord und Totschlag geschehen ist, an Abschied von dieser humanen Kultur Europas. Und das alles sehe ich sehr genau und habe viele Jahre damit verbracht, es immer wieder zu sprechen und auch eine Haltung der Demut oder der Scham als etwas Normales entstehen zu lassen. Nur ausgerechnet dann, wenn die Deutschen vertrauenswürdig geworden sind, wenn sie keine anderen Länder mehr überfallen und wenn sie der Rule of Law folgen, wenn sie Bürgerrechte und Menschenrechte garantieren, wenn sie Heimat werden für unendlich viele jüdische Menschen, etwa aus der Sowjetunion, die in das Land ihrer ehemaligen Verderber einwandern, wenn aus allen Teilen der Welt zu uns kommen, dann in dem Moment, davon zu sprechen oder eine Analogie zur Hitlerzeit zu bringen, das ist einfach unverschämt. Und ich denke gar nicht daran, mich dadurch irgendwie also in eine Betroffenheit bringen zu lassen, sondern es ist fatal, dass Menschen auch so verwöhnt werden können, dass sie immerfort die Schuld bei den anderen sehen. Und die griechischen Medien wirken zum Teil daran mit. Wo ich ein bisschen zurückhaltender bin, das ist an der Stelle, wo wir mit unserer wirtschaftlichen Macht, die wir tatsächlich wohl gewonnen haben, sehr verantwortungsbewusst umgehen müssen. Es gab in Deutschland neulich mal Ärger, als einer gesagt hat, in Europa spricht man wieder Deutsch, aus dem Hohen Hause unseres Parlaments heraus. Das kam natürlich nicht gut an, weil jeder kannte diesen deutschen Übermut aus der Vergangenheit. Aber bei genauerem Hinsehen werden wir eine lange Phase der Zurücknahme deutscher Interessen in Europa sehen können. Es ist nicht so gewesen, dass Kanzler Kohl oder Kanzler Adenauer oder Kanzler Schröder den anderen gezeigt haben, wo der Hammer hängt und mit der wirtschaftlichen Stärke richtig auf den Putz gehauen haben, wie wir in Deutschland sagen. Es ist nicht so, sondern sie haben sich immer an die Vergangenheit erinnert. Und nun sind wir in einer Situation, wo wir uns fragen müssen, ob eine Entwicklung, die die deutsche Gesellschaft schon vorweggenommen hat, nämlich das Eingrenzen der andauernden Staatsverschuldung aus Prinzip, wo wir etwas Richtiges entwickelt haben, wo wir einen Konsens zwischen Kapital, Wirtschaft und Gewerkschaften weitgehend haben gestalten können. Das sind Ergebnisse, die unserer Wirtschaft jetzt erlauben, so zu produzieren, dass unsere Produkte gekauft werden. Das sind Entwicklungen, die ich nicht kritikwürdig finde. Und deshalb ist dieses moderne Deutschland tatsächlich im Moment auch eine Führungskraft in Europa. Und es wäre töricht, wenn die deutsche Regierung das nicht erkennen würde. Verantwortung zu übernehmen heißt nicht nur, Verantwortung für die Vergangenheit zu übernehmen. Das haben alle deutschen Regierungen getan, sondern auch für die Gegenwart. Und wenn man ein Modell entwickelt hat, das von der Bevölkerung gewollt wird und tatsächlich Erfolge schafft, dann so zu tun, als hätte man kein Angebot und müsste sich ausgerechnet von denen belehren lassen, die nun fortwährend ihre Bevölkerung mit Wohltaten aufgrund von Schulden beglücken wollen, das halte ich nicht für rational. Und ich würde auch meiner Regierung nicht böse sein, wenn ein Teil Europas eine Zeit lang kritisch auf uns schaut. Denn Europa wird erkennen, dass es nützlich ist, dass es die stärkste Wirtschaftsnation in ihrer Mitte hat. Denn woher soll eigentlich das Geld kommen, Europa weiterzuentwickeln, wenn nicht von den erfolgreichen Nationen? Und deshalb ist es manchmal mehr Psychologie, dass man dem Größten in der Familie, dem Ältesten oder Vermögendsten auch ein bisschen missgünstig gegenübersteht. Das müssen wir ertragen. Und wenn wir der Mehrheit der Europäer so entgegenkommen würden, dass sie uns alle lieb haben, dann würde das vielleicht auch heißen, dass wir uns von den Kriterien einer stabilen Währung verabschieden. Und das möchte ich eigentlich nicht so gerne.
Sie haben sich schon ein paar Mal in diesem Gespräch als Optimist geoutet. Sind Sie auch in Bezug auf Europa längerfristig optimistisch?
Naja, also da stehen wir tatsächlich an einer Schwelle. Ich glaube ja, dass das, was wir jetzt an kritischen Stimmen hören oder was auch antieuropäische Affekte zum Teil in Parteien neu entstehen lässt, dass das eine Übergangserscheinung ist. Das ist aus der Schwellensituation geboren. Die Menschen sind eben noch nicht alle Europäer. Sie sind ja noch nicht mal alle Vertreter eines Nationalstaats. Wir sehen an Spanien zum Beispiel sehr deutlich, ich möchte doch viel lieber Katalane sein als Spanier oder Baske. Ja? Und das gibt es in verschiedenen anderen Ländern auch, wenn wir an Großbritannien denken und die Schotten dort. Ja. So, also sie haben schon Schwierigkeiten gehabt, sich in ihrer Nation als Bürger einer Nation zu definieren. Nun ist das entgrenzte Europa da. Und pausenlos werden Sie in der Sorge sein, dass das, was Sie doch eigentlich sind, ein Schotte, ein Katalane oder meinetwegen sogar ein Deutscher, dass das jetzt gar nicht mehr möglich wird, weil wir jetzt Europäer sind und sind die Institutionen alle so legitimiert wie mein Parlament, dann kommen alle diese Fragen und es ist eine große Sorge. Aber diese Sorgen kennen wir eigentlich in Europa. Und zwar aus der Zeit, als aus den kleinen Staaten die großen Nationalstaaten wurden. Oder als aus dem städtischen Lebensverbund, der früh relativ demokratisch geordnet war. Es gab viele Städte, die im ausgehenden Mittelalter schon ganz gute Stadtordnungen, Stadtverfassungen hatten. Und dann löste sich das auf in Größe. Ja, und das wurde von vielen auch als Verlust verstanden. Und dann kamen diese Ängste. So, und deshalb glaube ich, dass wir in einer Übergangsphase sind und dass unsere Regierung nicht zu früh die Flinte ins Korn schmeißen müssen. Für mich gilt noch müssen wir mehr Europa wagen. Und das würde ich auch in Deutschland sagen. Man hat eben Angst, dass man einzahlt in ein Fass ohne Boden. Diese Angst muss man den Bürgern nehmen. Man muss diese Kriterien entwickeln gegenüber Griechenland und anderen Schuldnerländern und sagen, ist das eine Garantie oder eine einigermaßen glaubwürdige Garantie, dass das ganze System gesundet? Und wenn, dann müssen wir auch noch bereit sein, wieder etwas mehr zu zahlen. Bundeskanzler Kohl hat einen interessanten ökonomischen Unsinn gemacht, als er 1990 den Ostdeutschen die Ostmark eintauschte, 1:1 und 1:2. Durch nicht zu rechtfertigen ökonomisch, wohl aber politisch. Und so ist es manchmal so, dass man aus dem Handwerkskasten der Ökonomie nicht immer die letzten Elemente und Werkzeuge herauszaubern kann für eine Meisterung einer aktuellen Situation, würde heißen, das kann ökonomisch teuer werden für die deutsche Volkswirtschaft und für die seriösen Volkswirtschaften. Möglicherweise aber ist das System, was Sie dann stabilisieren können, später wieder ein Garant, ein Erfolgsgarant, wo man auch wieder Geld verdienen kann. Und deshalb spüren Sie an mir, dass ich im Moment nicht zu der Fraktion gehöre, die am liebsten jetzt aussteigt, sondern ich traue dem Gedanken und dem Projekt Europa noch über den Weg und wünsche mir auch eine Regierung, die mehr Europa wagt.
Hätten Sie denn ein ganz gutes Argument für die Schweizer, warum Sie auch bei Europa mitmachen sollten?
Nein, eigentlich nur den Wunsch solcher Leute wie ich. Für mich war die Schweiz schon Europa, als andere Länder überhaupt noch nicht an Europa dachten. Sie hat Erfahrung mit der Zusammenfügung von unterschiedlichen, mit einer hinlänglichen Autonomie der verschiedenen und mit einer durch keinen Zeitumstand in Gefahr geratenen demokratischen Grundorientierung. Ich sehe sie gerne, ich vermisse sie in Europa und ich glaube, dass in der Schweiz auch Potenziale verborgen sind, die an verschiedenen Schaltstellen Europas unglaublich nützlich sind.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Kraut.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.